Wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst einmal für die überaus freundliche Einladung nach Gießen bedanken. Es war ja kein weiter Weg, weil ich treibe ja beruflich mein Unwesen an der Universität Siegen, und zwar im Masterstudiengang Plurale Ökonomik. Und jetzt könnte ich erstmal was zur pluralen Ökonomik sagen, um quasi mein Arbeitsfeld zu verorten, aber das möchte ich aus Zeitgründen nicht tun, da ich sträflicherweise ja heute angeblich nur 40 Minuten reden darf. Dabei bin ich als ein großer Fan von Fidel Castro daran gewöhnt, dass man eingeladen wird, einen zweistündigen Vortrag zu halten, dann natürlich 4 Stunden zu reden. Aber ich will mich mal ausnahmsweise an die Zeit halten. Deswegen mache ich es auch kurz mit der pluralen Ökonomik. Die plurale Ökonomik versucht letzten Endes Theorien und auch Lehrinhalte zu bündeln, die sich in gewisser Weise gegen die dogmatisch erstarrte Wirtschaftswissenschaft wenden. Und dabei könnte man jetzt sehr vieles anführen, so an Aspekten, die es also wirklich lohnen, eine Alternative, eine viel breitere und viel, viel unvoreingenommene Wirtschaftswissenschaft aufzubauen. Ich will es aber bei 2 Aspekten schlicht und ergreifend belassen heute Abend. Zunächst, wenn die Wirtschaftswissenschaft nicht endlich zu einer reinen Überlebenswissenschaft wird, ist sie so überflüssig, dass ich ihre Abschaffung empfehlen möchte. Wir können es uns überhaupt nicht erlauben, so viel Steuermittel zu verschwenden an wissenschaftliche Luxusprobleme, die schlicht und ergreifend außer Acht lassen, dass wir wirklich eine Grenze erreicht haben. Wir sind nicht mehr überlebensfähig in Deutschland, ungefähr seit, ich würde sagen, 2,5 Jahrzehnten. Seit der Zeit verbrauchen wir so viele Ressourcen und nehmen die Ökosphäre auf eine derart intensive Weise in Anspruch, dass eine Fortsetzung dieses Lebensmodells oder Lebensstils definitiv eben zur Extinction führen wird. Und dagegen zu rebellieren, ist ein probates Mittel auch in einer liberalen Demokratie, solange wir gewaltfrei dabei agieren. Und das finde ich so toll, das hat die Michelle, ich finde, auch schon ausgesprochen. Also mache ich mich auf den Weg und versuche dazu beizutragen, die Wirtschaftswissenschaft in eine reine Überlebenswissenschaft zu verwandeln. Das setzt voraus, die Inhalte und die Zielausrichtung dieser sozialwissenschaftlichen Teildisziplin um 180 Grad zu drehen. Immer, wenn in der Menschheitsgeschichte davon die Rede war, dass wir irgendetwas erwirtschaften müssen oder dass wir die Wirtschaft gestalten müssen oder wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen müssen, ging es immer nur um die Organisation des Mehr. Es ging immer nur darum, Steigerungsprozesse zu initiieren. Mehr von allem. Ja? Und jetzt haben wir ein Problem der Gestalt, dass sich dieses Mehr von allem gegen unsere Existenz wendet. Also muss die Wirtschaftswissenschaft jetzt dabei helfen, ein Reduktionsprogramm, ein Programm des Rückbaus, ein Programm der Rückkehr zum menschlichen Maß zu ermöglichen. Das ist nicht so ganz einfach. Versuchen Sie zum Beispiel mal jemanden, wie hieß der da, Schumacher oder Jochen Rindt gab es, ich kenne mich da nicht so aus.
Rennfahrer.
Versuchen Sie mal so jemanden davon zu überzeugen, dass er für den Rest seines Lebens nur noch im Rückwärtsgang mit einem Formel-1-Wagen den Nürburgring oder so ähnlich entlang fährt. Das wird nicht ganz einfach, aber wir müssen es schaffen, sonst können wir nicht überleben. Das Zweite, was die plurale Ökonomik ausmacht, und deswegen bin ich heute auch nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Helge Polkert erschienen, ist, dass wir uns nicht mehr vor der Öffentlichkeit drücken, also irgendwie uns verkriechen in das Labyrinth des akademischen Elfenbeinturms, wo wir dann tolle Publikationen irgendwie zu Wege bringen, die dann von 50 Menschen gelesen werden und für die man dann innerhalb dieses Elfenbeinturms viel Anerkennung erhält, aber eben nicht dazu beiträgt, die Probleme zu lösen, vor denen wir jetzt stehen. Und wir beide arbeiten da sehr zusammen und ich glaube, wir sind vielleicht in der Hinsicht auch ungefähr einer Meinung, nämlich dass wir uns eben auch den sozialen Bewegungen dieser Gesellschaft stellen müssen, ganz einfach, indem wir versuchen, ihr zu helfen. Nun, ich glaube, dass wir, bevor wir weiter über Klimaschutz und über eine Rebellion gegen das Aussterben sprechen, müssen wir erstmal eine Ursachenanalyse durchführen. Weil es ist ja nicht so, dass wir erst jetzt anfangen zu begreifen, dass wir vor einem Abgrund stehen. Man kann sagen, dass schon mit dem ersten Bericht des Club of Rome 72 oder vielleicht sogar schon mit dem epochalen Buch The Silent Spring anno 64 von Rachel Carson genau wissen, wo Sollbruchstellen eigentlich der industrialisierten Moderne liegen. Und es hat darauf viele Reaktionen gegeben, auch jetzt. Überall in Berlin und Brüssel wird behauptet, wir würden ja an dem Problem arbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an den Mark Twain, der mal folgenden Satz geschrieben hat in einem seiner Romane. Nämlich, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Wenn man das dann noch verbindet mit einer anderen Spruchweisheit, noch weniger wissenschaftlich, nämlich gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter, dann wird daraus natürlich leider keine Lösung, sondern eher eine Dystopie. Ich glaube, wir haben im Zuge der verschiedenen Aufbrüche in Richtung Nachhaltigkeit, insbesondere auch Klimaschutz, schlicht und ergreifend wirklich das Ziel aus dem Auge verloren. Was heißt denn überhaupt Klimaschutz? Klar, jetzt muss ich doch den Ökonomen mal raushängen lassen. Für mich als Ökonom ist jedes ökologische Problem zunächst eine Knappheitskonstellation. Und die knappste Ressource, vor der wir derzeit stehen, vor der die Menschheit steht, ist die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für Treibhausgase. So weit, so gut. Aber was daraus jetzt folgt, sind verschiedene Konsequenzen, die trivialer klingen, als sie es dann in der Umsetzung sein werden. Erstens, das ist das epochale soziale Problem des 21. Jahrhunderts. Und nicht, ob wir eine Vermögenssteuer kriegen oder ob die Einkommens- oder Körperschaftssteuer irgendwie gerechter gestaltet wird. Finde ich alles super. Aber das ist erst auf Platz 2 der Agenda, wenn wir die Menschheit tatsächlich im Sinne von globaler Gerechtigkeit eben retten wollen. Die Frage, die sich stellt, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts lautet, wer darf sich noch mit welchem Recht wie viel an materiellen Freiheiten nehmen, wenn wir doch wissen, dass die meisten dieser liebgewonnenen Freiheiten ein Sargnagel für die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation sind. Das ist die entscheidende Frage. Und für den Klimaschutz ist es ganz einfach zu konkretisieren, was daraus folgen muss, nämlich, dass das Gesamtbudget an CO2-Äquivalenten, das wir noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung haben, so dass wir noch das 1,5 Grad Klimaschutzziel erreichen können, dieses Gesamtbudget ist die Verteilungsmasse und zwar auch für den Wohlstand. Wie ich gleich erklären werde, und das ist eine wichtige Erkenntnis, keineswegs nur der pluralen Ökonomik, sondern einfach der wachstumskritischen Wirtschaftswissenschaft. Wir können unser Wohlstandsmodell nicht entkoppeln, krafttechnischer Innovationen, von unter anderem CO2-Äquivalenten, aber auch von vielen anderen negativen Hinterlassenschaften und Wirkungen nicht. Deswegen ist es so, dass wenn wir die Inanspruchnahme der knappen Ökosphäre verteilen wir damit automatisch die Bezugsscheine für materiellen Wohlstand. Da hängt der Hammer. Und deswegen, und da haben wir vielleicht doch nicht unbedingt immer nur eine Meinung, reicht das auch nicht aus, der Politik zu sagen, sie soll jetzt die Welt klimaneutral machen. Wir alle sind davon betroffen. Das heißt, wir müssen auch noch eine andere Kommunikationsrichtung praktizieren, von der ich gleich auch noch kurz sprechen werde. Aber wenn wir dieses Gerechtigkeitsproblem bei etwa 7,5 Milliarden Menschen, die derzeit auf dem Planeten ihr Dasein fristen, jetzt angehen, ist es ganz simpel, was dabei rauskommt. Man muss eigentlich nur die Homepage des Umweltbundesamtes mal aufrufen, eine Einrichtung, die völlig unverdächtig ist, radikal zu sein, für Wachstumskritiker oder Greenpeace zu arbeiten oder Extinction Rebellion. Aber da steht, wir haben derzeit in Deutschland pro Kopf 12 Tonnen an CO2-Äquivalenten. Das ist, wie gesagt, nur ein Durchschnittswert, der nicht ausschließt, dass es viele Menschen gibt, die das Dreifache davon tatsächlich umsetzen. Und wir müssen runter auf eine Tonne. Diese eine Tonne verbindet zwei Orientierungen, ohne die jedes Reden über Nachhaltigkeit und Klimaschutz obsolet ist. Erstens globale Gerechtigkeit und zweitens unverhandelbare ökologische Grenzen, die wir auch nicht verschieben können durch technischen Fortschritt. Das heißt, wenn wir innerhalb der Klimaschutzgrenze, die uns durch das 1,5 Grad Ziel gegeben ist, die dann noch möglichen Emissionen auf alle Menschen verteilen, kommt diese eine Tonne raus. Von 12 Tonnen runter auf eine Tonne. Das wird nie gehen mit Tesla und Windkraft und Photovoltaik und Passivhäusern. Da müssen ganz andere Konsequenzen gezogen werden. Und die zu organisieren, ist das Ziel einer Teilwissenschaft der pluralen Ökonomik, die ich versuche mit Leben zu füllen, so gut es geht, nämlich die Postwachstumsökonomik und daraus hervorgehend ein Lebens- und Wirtschaftsmodell, das ich dann wiederum als Postwachstumsökonomie bezeichne. Bevor ich dabei hinkomme, möchte ich noch kurz sagen, was ich gerade andeutete, nämlich auf welchen Ebenen bis Anstrengungen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz gescheitert sind. Erstens, wir sind ja alle so aufgeklärt. Wir glauben nicht mehr an den lieben Gott und die katholische Kirche ertragen wir nur, wenn da so ein super Typ wie der derzeitige Papst ist. Ansonsten sind wir es gewohnt, rational, nicht abergläubig, wissenschaftlich geschult, hochintellektuell alle Probleme anzugehen. Fehlanzeige. Ich habe manchmal das Gefühl, und ich bin geborener Katholik, ja, so ein Phantomschmerz aus der Jugend, kriegt man nicht weg. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn ich in Deutschland eine Universität betrete, ist das quasi eine neue Kirche. Eine Kirche des Fortschritts, wo viele meiner Kolleginnen und Kollegen, und zwar keineswegs aus der verknöcherten Wirtschaftswissenschaft, sondern vor allem auch aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften, mir Wunderdinge erzählen über Windenergie, Bioenergie, Solarenergie, kalte Fusion, über Elektroantriebe, Wasserstoff, Wirtschaft und so weiter und dreifach verglaste Häuser. Das sind alles keine falschen Dinge. Aber die Überschätzung dieser Technologie ist sensationell. Und das Blendwerk, das durch diese Technikgläubigkeit erzeugt wird, das charakterisiert teilweise eben auch eine falsche Entwicklung, selbst da, wo von Klimaschutz die Rede ist und tatsächlich ja auch investiert wird und Maßnahmen getroffen werden. Es heißt überall, die Bundesrepublik Deutschland habe ja durch die Energiewende schon so viel erreicht. Aber wenn man sich anguckt, wie groß die Zerstörung eigentlich ist vieler Landschaften, und wenn man dann die Frage stellt, wie viel an CO2-Minderungspotenzialen durch diese Maßnahmen erwirkt werden konnte, dann ist das schlicht und ergreifend vernachlässigbar. Der Anteil der regenerativen Energie liegt jetzt gerade bei knapp 14% von der Primärenergiemenge, die wir in Deutschland also umsetzen. Und da hat der Wind gerade mal etwas mehr als 3% und die Solarenergie dümpelt irgendwo bei 1,5%, aufgeteilt auf Photovoltaik und Solarthermie. Und der Rest, das sind Energieträger, die wir zwar regenerativ nennen, die aber definitiv nicht ökologisch sind. Denken wir an die Bioenergie oder die nicht ausbaufähig sind. Denken wir etwa an Wasserkraft und dergleichen mehr. Und mit Wind und Sonne haben wir uns total verschätzt. Wir haben so viel ungelöste Probleme, was also zum Beispiel die Übertragungsnetze und die Speicherbarkeit anbelangt, aber auch in der Produktion, in der Entsorgung und in der Flächenvereinnahmung nur einer einzigen Windkraftanlage. Das stößt auf viele Widerstände und viele fangen jetzt an, diejenigen also natürlich für aussätzig zu erklären, weil sie oft natürlich auch noch die AfD wählen, ne, die gegen Windenergie sind. Aber wir führen hier keine ehrliche Debatte. Also unabhängig jetzt mal von den Nebenwirkungen ist es schlicht und ergreifend so, dass das, was wir an Windenergie bräuchten, um diese Gesellschaft zu finanzieren, letzten Endes die Natur abschaffen würde. Das muss man so offen sagen. Ich habe neulich in einem Vortrag eine Folie aufgelegt, um mal den Anteil der regenerativen Energie in Deutschland, und zwar an der Endenergieproduktion, wo wir also tatsächlich schon die Umwandlungsverluste einrechnen, sodass die regenerative Energie immer besser abschneidet im Vergleich zur fossilen Energie, um da mal so einen europäischen Vergleich zu haben. Deutschland liegt irgendwo auf Platz 20. Ich wiederhole, Platz 20. Wesentlich besser ist Rumänien, Litauen, die Slowakei, Portugal, Italien. Alle Länder sind besser. Und diesen Vortrag habe ich gehalten in so einer Schulaula, die auch sehr voll war. Da waren interessanterweise auch jüngere Personen, die mit ihren Eltern mitgekommen sind. Da habe ich gefragt, wie kann das sein? Wenn ich durch Litauen fahre, sehe ich kaum Anlagen der regenerativen Energie und trotzdem haben die einen höheren Anteil als Deutschland. Dasselbe gilt für die anderen fast 20 Länder, die alle besser sind als Deutschland. Da meldet sich so ein kleiner Junge und sagt, ja, die sparen mehr. Ja, der hat es verstanden. Ne? Also wir können mit regenerativer Energie nichts erreichen, wenn wir ein Fass ohne Boden bedienen. Das heißt, eine Energiewende, die diesen Namen wirklich verdient, muss darauf beruhen, erstmal zu sparen, zweitens zu sparen, drittens zu sparen, um dann den Rest an minimierter Endenergienachfrage in der Tat natürlich nur auf Basis regenerativer Energie zu befriedigen. Und das geht dann nicht in den Landschaften, sondern das geht auf Hausdächern, Photovoltaik, Solarthermie auf Dächern, die von der Dachneigung und der Statik her geeignet sind und wo kein Denkmalschutz einem solchen Vorgehen entgegensteht. Und da sind noch wahnsinnige Potenziale. Und die Windenergie gehört auf stillgelegte Flughäfen und stillgelegte Autobahnen und gehört auch in die Industriebranche. Vermutlich werden wir auch für eine Übergangszeit, auch das muss offen und ehrlich wirklich angesprochen werden, werden wir noch einige Gaskraftwerke und selbstverständlich Blockheizkraftwerke benötigen. Wir werden nicht in so einer Welt leben, wo wir sagen können, da ist jetzt nichts mehr an ökonomischen oder infrastrukturellen Aktivitäten, was noch irgendwie CO2 verursacht. Es wird einen Rest geben, mit dem werden wir leben müssen. Aber Moment, ich habe ja gerade gesagt, dass das 1,5 Grad Klimaschutzziel nicht heißt, wir müssen von 12 Tonnen auf 0 Tonnen runter, sondern auf eine Tonne. Diese eine Tonne ist es dann, auf die es natürlich ankommt. Und wenn wir das tatsächlich uns anschauen, wie wir mit so einer Tonne umgehen, dann wird es noch ökonomischer, als es gerade schon wurde, als ich von einem epochalen globalen Verteilungsproblem sprach. Und das verbunden hatte mit der Frage, wer darf sich noch wie viel nehmen an materiellen Freiheiten. Wir müssen auch jenseits der Gerechtigkeitsfrage letzten Endes sowas wie ökonomische Effizienz anwenden. Selbst die, ich nenne sie mal so, die Hardcore-Traditionalisten unter den Ökonomen, die man so kennt, man nennt sie oft die Chicago Boys. Helge Polkert kann das besser erklären. Er ist ja nebenbei auch der große Wirtschaftshistoriker, den wir haben, hat auch viel drüber geschrieben. Aber selbst die würden nicht in Abrede stellen, dass die Elektrifizierung eines Krankenhauses einfach wichtiger ist als Work and Travel in Neuseeland. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir nicht endlich anfangen, dekadenten Luxus von basalen Grundbedürfnissen zu trennen, werden wir kein Problem lösen. Wir können diese Knappheitssituation genau nur so lösen. Und wenn wir das tun, dann ist das nicht einfach nur sozial gerecht, sondern es ist insofern effizient, dass wir tatsächlich dort noch CO2-Emissionen, wenn überhaupt nötig, zulassen, wo andernfalls großer Mangel oder großes Ungemach oder sogar eine Verletzung der Menschenrechte als Resultat herauskäme. Ich habe noch nie gehört, dass jemand erfriert, verhungert oder stirbt, wenn er keine Kreuzfahrt macht oder nicht als 18-Jähriger nach Australien nach bestandenem Abitur fliegt. Ja? Aber wenn ein Krankenhaus keinen Strom hat, dann ist das eine Katastrophe. Nicht mal Geldautomaten oder Zapfsäulen oder dieses Gebäude oder ein Haushalt oder eine Schule kommt ohne Strom aus. Wir müssen also schon genau hingucken, wo wir den Hebel ansetzen. Der Ausstieg aus der Kohle, ja, ist mir ein Herzensanliegen. Das kann ich auch ökonomisch gut begründen. Und doch ist es auf Platz 2 der Agenda. Platz 1 heißt in der Mobilität vor allem zu versuchen, wirklich harte Reduktionen umzusetzen. Nochmal zurück zu der Verteilung der Primärenergieverbräuche in Deutschland. Und dasselbe gilt dann für die Endenergieverbräuche, nur mit leichter Veränderung. Ja. Die Steinkohle macht 11%. Die Braunkohle 10% sind 20%. Wo bleiben die anderen 80? Bitte. Das ist das Problem. 35% hat Rohöl. Das ist das Problem. Wir verbrauchen in der Bundesrepublik Deutschland 2,5 Millionen Barrel Rohöl. Ein Barrel Rohöl ist ein Fass, da gehen 160 Liter rein. 160 Liter multipliziert mit 2,5 Millionen. Das verbrauchen wir nicht in einem Jahr, nicht in einem Monat, nicht in einer Woche, sondern an einem einzigen Tag. Und darauf haben wir keine Antwort. Die Elektromobilität scheitert so vor sich hin, was nicht heißt, dass es Gründe dafür gibt, gegen Elektromobilität zu sein. Aber damit alleine werden wir Transportprobleme nicht lösen, weil eben die meisten Transportmedien eben keine PKWs sind. Und die kann man nicht so einfach elektrifizieren. Das ist eben ganz wichtig. Und da haben wir eben eine Überschätzung der Technik und eine Vernachlässigung genau dieses Prinzips, von dem ich sprach, nämlich Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Wenn wir das tun, entgehen wir auch der Falle, in der jetzt die Bundesregierung steckt, auch die Opposition, die Linken und die Grünen sogar noch stärker. Nämlich, es werden Klimaschutzmaßnahmen gefordert, von denen wirklich klar ist, und das ist nicht irgendein Populismus, dass sie auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden, die mehr in der Region leben, die keinen Zugang haben zu den urbanen Infrastrukturen und die kein kosmopolitisches und digital hochgerüstetes Leben führen. Auch diesen Konflikt könnten wir vermeiden, weil ich noch nie gehört habe, dass also ein Hartz-IV-Empfänger oder ein prekär Beschäftigter zur Revolution aufruft, wenn 7er BMWs Kreuzfahrten oder Interkontinentalflüge oder Kaviar teurer werden. Das betrifft die Reichen und die oberen Mittelschichten. Auch das ist ein Grund dafür, diese Trennung, die ich da gerade angeregt habe, aus sozialpolitischen und Effizienzgründen vorzunehmen, nämlich zwischen Luxus und tatsächlich basalen Bedürfnissen. Diese erste Annäherung an eine mögliche Reduktion bedarf natürlich vieler Ergänzungen. Zunächst einmal, die Zielvariable, an der wir uns nur noch orientieren können, wenn wir die vielen Irrwege vermeiden wollen, die wir bislang beschritten haben, ist die individuelle CO2-Bilanz. Schon Immanuel Kant hat in seiner letzten wichtigen Monographie, die interessanterweise den Titel trug, zum ewigen Frieden, ja, quasi in Erweiterung seines kategorischen Imperativs gesagt, Gerechtigkeit ist eine Beziehung zwischen Menschen und nicht zwischen Menschen und Maschinen oder zwischen Institutionen oder Regionen oder Staaten oder Erdteilen, ja. Das heißt also, wenn ich eine Politik mache und ich versuche, diese Politik im Hinblick auf Klimaschutz daran zu bemessen, also was den Erfolg dieser Politik anbelangt, wie viele neue Tesla-Fahrzeuge zugelassen wurden oder wie viele Windparks projektiert wurden, dann ist das genau das Mark-Twain-Prinzip. Denn was wäre, wenn sich herausstellt, dass alle Leute, die gerne Teslas kaufen und natürlich aus ökologisch korrekten Gründen nur Windstrom konsumieren, zufälligerweise diejenigen sind, die viel um den Planeten fliegen, die einen digitalen Fuhrpark haben, die einen SUV fahren oder die vielleicht bergeweise Fleisch essen. Und damit bin ich bei einer zweiten Ebene des Scheiterns bisheriger Klimaschutzanstrengungen. Da wir Objekte und einzelne Handlungen immer versuchen, mit dem Attribut klimafreundlich oder klimaschädlich zu belegen, sehen wir nicht eine Realität, die sich wie folgt darstellt. Wir erleben jedes Jahr in allen modernen Gesellschaften einen neuen Rekord, ohne Ausnahme seit etwa 30 Jahren, was die Verbreitung klimafreundlicher Produkte, Technologien, Dienstleistungen, Infrastrukturen, Planungen, Gesetzgebung, Bemühensbekundungen, Institutionen, Zuständigkeiten, Tagungen, Forschung, Lehre, Umweltpädagogik und anbelangt. Alles. Alles erreicht neue Rekorde. Gleichzeitig erreichen in denselben Ländern eben die Pro-Kopf-Verbräuche der Menschen im Ökologischen auch neue Rekorde. Dieses Phänomen zu analysieren, ist eine ganz wichtige Aufgabe der Sozialwissenschaften innerhalb der Nachhaltigkeitsforschung. Und das kann man ganz einfach analysieren. Der Mensch hat gewisse Unabänderlichkeiten, die ihn charakterisieren. Wir sprechen von anthropologischen Konstanten. Da ließen sich einige aufführen. Eine ganz wichtige, die sich nämlich die Kirche schon mal im Mittelalter zu eigen gemacht hat, ist das Streben eines Homo sapiens nach psychischer Stabilität. Dazu gehört, keine Schamgefühle zu erleiden, keine Schuldkomplexe davontragen zu müssen. Dazu zählt auch, sozial, kulturell anschlussfähig zu sein, das heißt, inbegriffen zu sein einer sozialen Struktur. Und die Kirche hat damals ja ein tolles Prinzip erfunden. Und zwar die Balkenwaage als Maß für die moralische Integrität eines menschlichen Daseins. Und das geht so, wenn in der einen Schale zu viele Sünden sind, Frau betrügen, Wirtshausschlägerei, was es so gab im Mittelalter, ne? Dann musste man, und das ist die Logik des Ablasshandels, eben nicht die Sünden unbedingt unterlassen, sondern musste als Gegengewicht eben moralisch ausgleichende Maßnahmen ergreifen. Eine Pilgerreise zum Beispiel nach Rom oder einem Mönch Geld geben, ein Kloster zu finanzieren oder in diesen berühmten Holzkasten etwas reinwerfen, damit es klingelt und. Und dieses Prinzip wurde eigentlich immer dem Umstand zugeschrieben, dass die Menschen zu der Zeit natürlich vollkommen unmündig und ungebildet waren. Heute erleben wir, dass es die gebildetsten Menschen in dieser Gesellschaft sind, die den höchsten CO2-Rucksack haben und gleichzeitig eben das höchste Umweltbewusstsein bekunden, indem sie heroisch den Demeter Brühewürfel auf dem Laufsteg des Denry-Marktes kaufen und mit einem Bullet-Lastenfahrrad ohne Elektroantrieb aus entsprechende Gründe nach Hause fahren, aber eben die Weltreisen, die Digitalisierung, den Wohnraum und die vielen anderen Dinge jetzt also nicht unbedingt mehr in den Blick nehmen. Dieses Aufheben praktisch, dieses Aufheben also ökologisch ruinöser Praktiken durch reine Symbolik, ja, ist zum Normalzustand moderner Gesellschaften geworden. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und da hilft nur raus, als Zielvariable immer nur die Gesamtsumme aller ökologisch relevanten Handlungen eines Menschenlebens zu betrachten und nicht, wie viel Demeter Brühewürfel und Windkraftprojekte begonnen wurden oder beziehungsweise gekauft wurden. Das ist absolut wichtig. Und jede Politik und auch jede soziale Bewegung muss sich daran orientieren. Und dahinter steckt natürlich noch eine andere Logik. Wie verändern wir überhaupt eine Gesellschaft? Wirklich von oben durch die Politik? Ich glaube, dass das nicht mehr geht. Wenn der Befund stimmt, den ich gerade nur ganz, ganz grob, darüber müsste man eigentlich fast einen 60-Minuten-Vortrag halten, das geht dann gar nicht ohne Pause. Wenn der Befund stimmt, dass schon aus Gründen der Thermodynamik keine Möglichkeit besteht, unseren Lebensstil in irgendeiner Form zu entkoppeln von Treibhausgasen, aber auch von vielen anderen Nebenwirkungen, dann heißt das doch, dass jede Klimaschutzpolitik, die diesen Namen verdient und mehr macht als die Symbolik, die wir jetzt erleben, dass jede Klimapolitik nichts anderes sein kann als ein Regularium unterschiedlicher Begrenzungen, Restriktionen und Gesetze, die uns dazu bringen, einen globalisierungsfähigen, nennen wir ihn Ein-Tonnen-Lebensstil zu praktizieren. Wo hat es jemals jemals in der Geschichte der parlamentarischen Demokratien ein Beispiel dafür gegeben, dass ein Politiker oder eine charismatische Politikerin vor das geneigte Wählerpublikum tritt und sagt, wählt mich, dann wird der Flughafen geschlossen, dann werden SUVs verboten, dann esst ihr pro Jahr nicht mehr 60 bis 80 Kilo, sondern nur noch 20 Kilo Fleisch und Smartphones dürfen nicht an Kinder unter 8 ausgegeben werden und müssen 10 Jahre halten und die Klamotten auch. Das ist praktisch Selbstmord. Nicht nur politischer Selbstmord. Wer sowas sagt, braucht am nächsten Tag eine schusssichere Weste. Also ich habe da gerade im letzten Jahr so einige Shitstorm-Erfahrungen gemacht, die wirklich interessant waren. Und dabei habe ich ja keine politische Rolle, die ich einnehme und so weiter und so fort. Was daraus folgt, ist, dass wir endlich in der Zivilgesellschaft aktiv werden müssen. Deswegen ist Extinction Rebellion unverzichtbar. Was wir brauchen, ist ein Aufstand der Handelnden. Aber dieser Aufstand muss glaubwürdig sein. Das heißt, er darf nicht in dieselben Fehler verfallen wie alle bisherigen Versuche, nämlich irgendwie eine Instanz anzubeten, die komplett handlungsunfähig ist. Die Politik orientiert sich an Mehrheiten und wir sind noch nicht die Mehrheit, zumindest was die Einsicht anbelangt, dass wir unseren Lebensstil reduzieren müssen. Wir können also keine Wahlen gewinnen, aber wir können etwas anderes tun. Wir können diese Gesellschaft in Resonanz versetzen. Wir können sie so stören, so irritieren. Wir können so viele Nadelstiche in das Wohlstandsfleisch sozusagen hineingeben, dass dies als Kommunikationsstrategie die Mehrheiten erodieren lässt. Und dieser Erosionsprozess, der ist kommunikationstheoretisch ganz wichtig, weil wir wissen, dass wenn Menschen miteinander kommunizieren, dann gibt es immer unterschiedliche Ebenen, auf denen die sogenannten Kommunikanten, so nennt man sie, tatsächlich Informationen austauschen. Es gibt die verbale Kommunikation, so nach dem Motto, hör mal, es ist ganz schlecht, die Eisbären sterben und wir haben eine Hockeykurve, ne? Also Al Gore. Und darunter gibt es eine nonverbale Ebene, wo man Al Gore sieht, der nur die feinste Elektronik hat, Autos mit solchen Rädern fährt und pro Tag einmal im Flieger sitzt. Wenn eine solche Kommunikation stattfindet, die also doppelbödig ist, dann kann natürlich ein Zustand der Verharrung dadurch stabilisiert werden. Das heißt, wir erzählen uns alle gegenseitig, wie schrecklich das ist mit dem Klimawandel, aber gleichzeitig ändern wir nicht die Praxis unseres Lebens. Und auf diese Weise können wir niemanden anstiften, sein Leben zu verändern oder auch anstiften, mitzumachen. Das ist keine Absage an politisches Engagement. Noch weniger ist es eine Absage an die Rebellion. Aber eine Rebellion ist nur so glaubwürdig, wie die Menschen in ihrem Leben das schon umsetzen, was das Ziel der Rebellion ist. Das führt zu der Paradoxie, dass wenn wir von Klimawandel, von Klimaschutz, von nachhaltiger Entwicklung reden, dass eine wirksame Politik letzten Endes voraussetzt, was sie eigentlich bewirken soll. Oder anders gesagt, wenn es nicht schon eine kritische Masse von Menschen gibt in Deutschland, die ernst macht damit, zumindest stufenweise dieses Ein-Tonnen-Ziel anzupeilen, was nicht von heute auf morgen geht, dann kann die Politik es gar nicht wagen, uns irgendwie in ein Wasser zu stoßen, in dem wir nicht schwimmen können. Es gibt keine parlamentarische Politik, die etwas anderes tut, als immer auf die Angst davor zu reagieren, die Wählerinnen und Wähler zu überfordern. Aber wenn die sehen, dass wir nicht überfordert sind, haben wir eine reale Chance, durch Rebellion, durch immer mehr Widerstände die Politik dazu zu bringen, endlich einen Rahmen zu schaffen, der eben das 1,5 Grad Klimaschutzziel ermöglicht. Jetzt noch 2, 3 Sätze zum Leben in einer Welt, in der wir nur noch eine Tonne CO2-Äquivalente pro Jahr verursachen. Die Wirtschaft und vor allem der Verkehr müssen radikal zurückgebaut werden, aber nicht auf null. Es wird auch in einer sogenannten Postwachstumsökonomie immer noch einen Rest an industrieller Produktion geben. Es wird sogar noch Flugzeuge geben, es wird Autos geben, Dieselfahrzeuge wohl weniger. Warum dann nicht Elektrofahrzeuge? Wenn wir die Anzahl der benötigten Automobile radikal senken können, damit die Autos für die Menschen verfügbar sind, die sie wirklich brauchen, das sind zum Beispiel Alleinerziehende, das sind Ältere oder das sind andere Konstellationen, in denen es klar ist, dass es nicht anders geht. Das ist auch da hinten in Bad Lasve, wo ich bald einen Vortrag halte, im wunderschönen Sauerland, wo jemand ohne Auto nicht zum Arbeitsplatz kommt oder wo eine Alleinerziehende ihre Kinder nicht zur Krippe bringen kann. Für solche Fälle brauchen wir natürlich Autos. Aber wenn wir auch hier wieder diese Logik verwenden, das Wichtige, das Nötige zu beachten und den Luxus wegzulassen, kommen wir mit so viel weniger Autos aus. Und wenn das dann Teslas wären, dann hätte ich kein Problem damit. Ein großes Problem habe ich schon mit den sogenannten Rebound-Effekten auch der Tesla-Produktion. Tesla schickt sich an, eins der größten Automobilwerke in Deutschland jetzt zu errichten, in Brandenburg. Und jetzt kommen die ersten Hilferufe aus dem Naturschutz. Die wollen 300 Hektar Wald roden. Auch daran erkennt man, also je mehr Elektromobile wir am Ende brauchen, desto mehr Natur müssen wir opfern. Nochmal, das ist kein Argument gegen technischen Fortschritt und auch nicht gegen Tesla, sondern das ist ein Argument dafür, ein menschliches Maß. Und das ist die Parole der Wachstumskritiker, bitte schön zu beachten. Also wenn wir die Industrie zurückbauen, haben wir erstmal ein dickes soziales Problem. Massenarbeitslosigkeit. Wo steht eigentlich geschrieben, dass der Mensch dazu verdammt ist, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten? Denn weil wir... Denn weil wir das als Glaubensbekenntnis vor uns hertragen wie eine Monstranz und die Politik das natürlich noch in vergoldeter Form machen, muss die Wirtschaft so groß sein, wie sie ist und so wachsen, wie sie das derzeit tut oder wie versucht wird, es herbeizuführen. Also wenn wir die wöchentliche Arbeitszeit schrittweise reduzieren können, und das ist kein Rasenmäherprinzip, meine Aufforderung an die Gesellschaft wäre, da anzufangen mit Arbeitszeitverkürzung, wo es den Menschen am leichtesten fällt und wo es auch nicht mit allzu schlimmen Entbehrungen einhergeht, um wirklich einen Stein ins Rollen zu bringen. Auch das könnte ein Teil von Extinction Rebellion sein, also tatsächlich mit Arbeitszeit und damit mit Lebensgestaltung anders umzugehen. Je mehr wir in der Lage sind, die durchschnittliche, wohlgemerkt nur durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu verkürzen, desto kleiner kann die Wirtschaft sein. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt, wie kommen wir aber dann mit weniger Geld aus? Wir schweben ja derzeit auf einer ziemlich hohen Wohlstandswolke und ich hatte schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftswissenschaft der Zukunft sich erstmal ausschließlich um Reduktion kümmern muss. Aber die Reduktion zu organisieren ist total interessant. Auch Begründungen für Reduktionsmaßnahmen zu finden, die nicht nur mit ökologischer Verantwortung zu tun haben, ist ein Sport der Nachhaltigkeitswissenschaftler. Wir haben 4 Ebenen, auf denen wir Tricks der Reduktion finden können, die uns dazu verhelfen, in einer kleineren Wirtschaft immer noch frei, demokratisch, lustvoll, ja sogar mit etwas Luxus zu leben. Der erste Trick heißt Suffizienz. Die Suffizienz beschreibt 3 Logiken der Reduktion. Erstens die radikale Verneinung von etwas, da sind wir dann bei Kreuzfahrten und Flugreisen. Zweitens die Reduktion, da sind wir bei Fleisch, weil ich würde jetzt nicht einfach verkünden, alle müssen jetzt unbedingt Vegetarier werden, aber wenn wir den Fleischkonsum einfach reduzieren, ist das schon gut. Und drittens die Selbstbegrenzung. Das heißt, Menschen, die heute schon ein ökologisch verträgliches Leben führen, bedürfen der Kraft und Disziplin, den Versuchungen zu widerstehen, für wenig Geld eben auf höhere Wohlstandsniveaus zu kommen, aber damit eben auch den Weg zu ebnen in eine ruinöse Lebensform. Diese Suffizienz klingt erstmal immer auch so ein bisschen nach Verzicht, aber wir haben so viel Forschung inzwischen, es sind sogar schon 2 Wirtschaftsnobelpreisträger vergeben worden an Menschen, die sich damit befasst haben, so viel Forschung zu dem Zusammenhang zwischen dem individuellen Wohlbefinden und der realen Kaufkraft, also der Befähigung, den industriellen Schrott kaufen zu können oder die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und was wir feststellen ist, dass interessanterweise, während die Entkopplung unseres Wohlstandes von ökologischen Schäden praktisch noch nirgends funktioniert hat, hat es wunderbar geklappt, unseren Wohlstand vom Glück der Menschen zu entkoppeln. Wir können zeigen, dass seit ungefähr 40 Jahren in Mitteleuropa die gefühlte Zufriedenheit der Menschen nicht mehr angestiegen ist, obwohl während dieser 4 Jahrzehnte also der Output an industriegemachter Bequemlichkeit geradezu potenziert werden konnte. Das heißt, dass wir letzten Endes Reduktionspotenziale haben im Sinne einer Entrümpelung, einer Entschleunigung, einer Vereinfachung, einer Übersichtlichkeit unseres Lebens, die aber auch gar nichts mit Verzicht zu tun haben. Es gibt eine von mir selbst entwickelte ökonomische Theorie der Suffizienz, die überhaupt nichts zu tun hat mit Immanuel Kants kategorischem Imperativ oder dem Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, sondern einfach damit, das menschliche Glück mit möglichst guten Mitteln zu erreichen. Und Konsum will gelernt sein. Der eleganteste Und genussversprechendste Konsum besteht immer in Selbstbegrenzung. Das kann man beim Rotwein trinken oder Weizenbier trinken zum Beispiel ausprobieren. Ab 10 Hefeweizen kehrt sich quasi die Relation zwischen Wohlbefinden. Ich weiß, bei den jüngeren Leuten sind das 15. Ist klar, ich bin ja älter. Die Leber hat ja gelitten während der Jahrzehnte. Nein. Was lachen Sie denn? Also wir machen auch viel, wir machen in der pluralen Ökonomik ja auch experimentelle Forschung. Ja. Wie in der Medizin. Das heißt, ich hatte heute schon an einer Stelle von den Unabänderlichkeiten des Menschseins gesprochen, als ich von der psychischen Stabilität sprach. Eine andere Unabänderlichkeit des Menschseins ist, dass der Mensch dummerweise nicht drei Hände hat. Er kann also nicht mehr als zwei Smartphones bedienen. Und er hat nur ein verlängertes Rückgrat. Er kann auch nicht gleichzeitig in drei SUVs oder in einem Tesla, in einem SUV und einem anderen Auto sitzen. Ich kann auch nicht gleichzeitig hier und in einem Wirtshaus sein. Diese Unabänderlichkeiten der Physik des menschlichen Körpers und auch die nicht zu beschleunigende Möglichkeit, über Sinnesorgane etwas aufzunehmen, das alles setzt dem Wohlstand eine Grenze. Wir haben die ganze Zeit immer darüber geredet, oh, es gibt eine thermodynamische Grenze des Systems Erde. Deswegen haben wir ein ökologisches Problem. Haken dran, haben wir verstanden. Wir haben aber nie verstanden, dass der Mensch noch eine innere Grenze hat. Das heißt, es gibt eine Wohlstandsgrenze, die mit Ökologie nichts zu tun hat, sondern mit der Begrenztheit der psychischen Ressourcen, der Geschwindigkeit, mit der ich Bilder aufnehmen kann und der Geschwindigkeit, mit der ich Dialoge überhaupt hören kann. Ich kann also nicht einfach einen James-Bond-Film viermal so schnell laufen lassen, in der Hoffnung, dass ich dann viermal schneller ins Wirtshaus komme, weil meine Augen, meine Ohren und meine psychische Kapazität mir einen Streich spielen. Also, Suffizienz, Reduktion, was die Nachfrage nach Konsum und nach Mobilität und technischer Bequemlichkeit anbelangt, ist kein Verzichtsprogramm, sondern das ist quasi die Wiederentdeckung des eleganten Genusses. Die Ebene 3 ist ganz, Ebene 2, ich war erst auf Ebene 1, das ist die Suffizienz. Die Ebene 2 betrifft die moderne Selbstversorgung. Um es ganz kurz zu machen, würden wir als Ziel einer Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie tatsächlich sowas wie eine 20-Stunden-Woche realisieren oder 25-Stunden-Woche, dann bleiben ja plötzlich Stunden übrig, die wir vormals buckelnderweise irgendwie dem Konsumkapitalismus geopfert haben, von der Produktionsseite her. Das ist jetzt sogenannte marktfreie Zeit. Die können wir hernehmen, um drei verschiedene Logiken der Selbstversorgung zu praktizieren. Eigene Produktion in Gärten, in Werkstätten oder demnächst zu errichtenden kommunalen Ressourcenzentren. Zweitens die Reparatur. Die Reparatur bedeutet letzten Endes wahrzumachen, was Ernst Friedrich Schumacher in seinem Kultbuch Small is Beautiful 1973 geschrieben hat. Und wenn er hier wäre, der wäre begeistert. Er hat nämlich den Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion gefordert. Und das setzt voraus, alles zu tun, um den Verschleiß der Güter zu vermeiden und sich überhaupt nur mit Gütern zu umgeben, von denen man wissen kann, dass sie in etwa doppelt so lange gebraucht werden können, als das jetzt der Fall ist, ausgehend von den momentanen Referenzwerten für die durchschnittliche physische Nutzungsdauer. Das setzt eine Reparaturrevolution voraus. Das setzt eine neue Form der Achtsamkeit den Dingen gegenüber voraus. Ja, das setzt sogar Demut voraus. Denn wer die Welt retten will, muss die Dinge retten vor dem zu frühen Verschleiß. Und die dritte, Ebene der urbanen Selbstversorgung ist die Gemeinschaftsnutzung. Jetzt sagen alle, ja klar, Carsharing spart Ressourcen. Was noch wichtiger ist, für mich aus ökonomischer Sicht, um die Reduktion zu organisieren, ist, es spart Geld. Also ich zum Beispiel muss kein Geld für eine Waschmaschine ausgeben, nicht für einen Rasenmäher, nicht für einen Bohrer, nicht für einen Akkuschrauber, schon gar nicht für ein Auto. Hurra! Das befähigt mich dazu, mit 20 Stunden Arbeitszeit auszukommen, weil ich die ganzen Ausgaben im Prinzip eingestampft habe. Der Trick ist einfach. Ich habe in meiner Nachbarschaft vier andere Erwachsene, mit denen ich mir das Ganze teile. Also es ist nur noch ein Bruchteil der Ausgaben. Das kann man auf so viele Dinge anwenden und das entkommerzialisiert zu machen. Und dann nicht gleich ein Geschäftsfeld rauszubauen, das ist ein wichtiger Aspekt. Die dritte Ebene ist die Regionalökonomie. Denn Selbstversorgung in einer modernen Gesellschaft kommt schnell an Grenzen. Ich kann zum Beispiel diese Hose hier hinten flicken, wenn ich die wieder mal durchgescheuert habe, durchs Fahrrad fahren. Aber wenn der Reißverschluss kaputt ist, bin ich froh, wenn ich über eine Regionalökonomie verfüge, in der professionelle Änderungsschneidereien also vorhanden sind, die das übernehmen können, an Produkterhalt, was für mich zu viel ist als Selbstversorger. Das gilt auch für andere komplexe Dinge. Eine neue regionale Wirtschaft, die Werte schöpft und uns dabei hilft, dass wir gut versorgt sind, ohne produzieren zu müssen, durch Reparatur und Gemeinschaftsnutzung, sozusagen in einem kaskadischen Sinne als Ergänzung zu unserer Selbstversorgungsleistung. Das wäre wirklich eine ganz spannende Vorgehensweise und das ist alles andere als eine Vision. Was die Regionalökonomie als schlafender Riese auch kann, ist, uns komplett ökologisch zu ernähren. Dieses Ammenmärchen, dass man sich vollständig regional und kontrolliert ökologisch nur dort ernähren kann, wo das platte Land ist, also nicht die hohe Siedlungsdichte einer Metropole, ist längst widerlegt. Es gibt eine hervorragende Studie von der Hafen City Universität Hamburg, wo mal durchgerechnet wurde, ob ein Moloch wie Hamburg in einem Umkreis von 100 Kilometern es schaffen kann, sich komplett nicht nur, also dann regional zu ernähren, sondern sogar auf Basis der Kriterien des Artenschutzes und auch des ökologischen Landbaus. Der Trick ist etwas Suffizienz im Fleischkonsum, nämlich nicht wie jetzt 87 Kilo Fleisch pro Jahr und Kopf zu verzehren in Hamburg, sondern nur noch 24. Das ist eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, allein aus Gesundheitsgründen. Das entlastet den Sektor, weil Fleisch so irre Energie, Wasser, Flächen und Mineralien abhängig ist, so dermaßen, dass es dann gelingt, tatsächlich die Regionalökonomie zu nutzen, um jenseits der industriellen Landwirtschaft klimafreundlich und auch sonst nachhaltig Menschen zu versorgen. Jetzt bleibt nur noch eine Ebene und das ist die Industrie. Nochmal, Reduktion als Suffizienz, die Eleganz des Genusses. Zweitens, die frei gewordene Arbeitszeit zu nutzen, um sich ergänzend, nur ergänzend selbst zu versorgen. Drittens, als eine Restgröße die Regionalökonomie, ökologischer Landbau, aber auch die professionelle Wertschöpfung ohne Produktion. Aber auch die Waschmaschine, die ich mir in meinem Umfeld teile mit anderen, die wächst ja nicht auf einer Streuobstwiese, muss ja produziert werden. Das heißt, ein Rest an Industrieproduktion ist da. Und diese Industrieproduktion hat zwei Merkmale. Erstens, sie ist statisch. Sie wächst nicht mehr. Sie muss nach einem Schrumpfungsvorgang ein Niveau erreichen, auf dem nur noch produziert wird, was nach Ausschöpfung aller Nutzungsdauer verlängernden Maßnahmen ersetzt werden muss. Und viele sagen, oh, das ist aber jetzt technik- und innovationsfeindlich, was für ein Quatsch. Wenn so eine Waschmaschine hoffentlich endlich mal wieder 30 Jahre hält, so wie die Miele-Waschmaschine meiner Mutter, kein Witz, ich habe das wirklich erlebt, dann heißt das, dass nach den 30 Jahren natürlich nicht dieselbe Waschmaschine an die Stelle tritt, sondern eine, die den technischen Fortschritt inkorporiert, der während der letzten 30 Jahre erwirkt werden konnte. Ja. Das Zweite, was diese kleiner gewordene Industrieproduktion beherzigen muss, ist ein Konzept, das ich selber in meinen Publikationen und anderswo als Prosumentenmanagement bezeichne. Was ist ein Prosument? Das sind wir alle, wenn wir wollen, wenn wir nämlich nur noch 20 Stunden im Durchschnitt arbeiten und die frei gewordenen 20 Stunden hernehmen, um uns selbst zu versorgen, selbst zu reparieren und gemeinschaftlich Dinge zu nutzen. Aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt wirklich irgendwo im Jahre 2025 oder 2050 oder wann auch immer irgendwo etwas Neues kaufen. Und im Preis der Ware wäre ein Kurs, ein Workshop inbegriffen, der mir dazu verhilft, mit dem Objekt so umzugehen, dass ich es gemeinsam mit anderen reparieren, erhalten, instand halten vor allem kann, sodass im Prinzip also ich nur noch die Hälfte oder nur noch ein Drittel des Bedarfs habe. Dann hätten wir erstmals in der Geschichte der Menschheit eine Wirtschaft, die aus ökologischer Sicht nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Weil diese Wirtschaft uns nicht einfach nur Schrott verkauft, sondern sie verkauft uns die Befähigung, mit einer kleinen Wirtschaft zu leben. Jetzt habe ich so lange gesprochen, dass ich sage, danke für die Aufmerksamkeit und wir haben ja noch Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.